Ja, schön, dass Sie wieder da sind, wieder oder zum ersten Mal auch. Und heute ja dieses Finale der Jakobsgeschichte mit mir gemeinsam studieren wollen. Finale deshalb, weil im Grunde genommen das entscheidende Drama seiner Biografie sich in dem Kapitel ereignet, das ich Sie jetzt einlade mit aufzuschlagen, nämlich 1. Mose 32. Die Geschichte geht dann noch weiter, aber das ist gewissermaßen der Höhepunkt. Und deshalb ist das Thema des heutigen Abends auch die Nacht der Entscheidung. Die Nacht der Entscheidung. Also manche Menschen ziehen das Drama ja geradezu an. Ganz kurze Frage, können Sie mich so gut verstehen? Ist das Mikro in der richtigen Höhe? Geht so, ja? Sehr gut. Ja, manche Menschen ziehen das Drama geradezu an. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie auch solche Leute, vielleicht sind Sie so jemand. Ja, um die herum ist fast immer was los. Sie erleben spannende Situationen, schöpfen so die gesamte Bandbreite der Gefühle aus, zwischen Begeisterung und Zerknirschung, Jubelhymnen und Trauergesängen. Sie werden beneidet und dann auch wieder bedauert. Einmal will man gern mit ihnen tauschen, dann lieber nicht im Entferntesten etwas mit ihnen zu tun haben. Und dabei spreche ich hier nicht von den nur scheinbaren Dramen dieser A- bis Z-Promis, denen die Medien irgendwelche Dramen zuschreiben, weil man damit gut Geld verdienen kann, obwohl das oft nur billige Skandale und hohle Geschichten sind. Nein, das meine ich nicht. Und sogar die spannendsten Sportgeschichten sind ja niemals mehr als nur die schönste Nebensache der Welt. Nein, ich meine die richtigen Dramen, die echten Dramen, wo es um Freiheit geht und um Wahrheit, wo man aus Treue einen hohen Preis bezahlt, wo Opfer gebracht werden, nur aus Überzeugung, wo man leidenschaftlich um den richtigen Weg kämpft, wo man spürt, jetzt geht es um alles oder nichts, wo man sein Herz in die Hand nimmt, wo man Konsequenzen für morgen riskiert, um heute nicht aus Feigheit zu versagen. Das sind die wirklichen Dramen. Und Jakob hat etwas davon erfahren, obwohl er wahrlich eine schillernde Persönlichkeit war. Und das haben wir schon an den beiden Abenden, gestern und vorgestern, ja teilweise gesehen. Ja, seine Motive durchaus gespalten, aber er riskierte immer wieder was. Er riskierte viel, zum Beispiel, um diesen Segen vom Vater zu erhalten, dessen Bedeutung er bis ins Letzte gar nicht verstand. Und später trotzte er dann den Machtverhältnissen im Imperium seines Schwiegervaters Laban, weil er diese eine Frau um jeden Preis heiraten wollte. Und Jakob zahlte immer wieder einen Preis und stürzte sich dann trotzdem in die nächste Schlacht. Ich denke, das macht ihn auch so sympathisch. Ja? Er flüchtete vor seinem Bruder um sein Leben, schlug sich 20 Jahre im fernen Mesopotamien durch, baute sich dort gegen widrigste Verhältnisse eine neue Existenz auf und reizte seine Möglichkeiten immer bis zum Letzten aus. Das ist Jakob. Und ehe er sich's versah, waren 20 Jahre vergangen. Und das ist jetzt unsere Situation. Wir haben das ja gestern schon mitgekriegt. Er war wieder auf der Flucht, diesmal zurück in seine alte Heimat, wo aber, wir erinnern uns an gestern, der alte Widersacher, vor dem er damals geflüchtet war, weil der ihn umbringen wollte, immer noch auf ihn wartete, nämlich sein Zwillingsbruder Esau. Und Esau wusste genau, also wenn Jakob jemals wieder zurückkäme, und ich kann mir denken, dass der in den 20 Jahren auch manchmal gedacht hat, hoffentlich kommt er nie wieder, hoffentlich kommt er nie wieder. Denn Esau wusste, wenn Jakob jemals zurückkäme, dann wäre allein dessen Anwesenheit eine Bedrohung für Esaus Machtposition. Denn Jakob besaß ja immer noch diesen geheimnisvollen Segen, der ihm eine besondere Rechtsstellung in seiner Sippe garantierte, dort in der Heimat. Das war ja in den 20 Jahren nicht erloschen. Und für Jakob umgekehrt war natürlich die Frage, wie würde Esau jetzt reagieren, wenn er wirklich zurückkäme? Riskierte Jakob nicht mit dieser Heimreise sein eigenes Leben und schlimmer noch das Leben seiner Frauen und seiner Kinder? Und mitten in dieser schlaflosen Nacht, die von Angst bestimmt ist, da steuert jetzt Jakobs Leben auf sein entscheidendes Drama zu. Und deshalb eben unser Titel, die Nacht der Entscheidung. Und wissen Sie, das für uns Spannende ist, dass dieses wirkliche Drama keiner von uns umgehen oder für sich selbst vermeiden kann. Egal, was wir sonst für Dramen in unserem Leben erlebt haben oder noch erleben werden. Dieses wirkliche Drama kann keiner von uns umgehen. Also man kann abgekürzt sagen, Jakobs größtes Drama ist auch unser Drama. Und das gilt, selbst wenn wir zu jenen Menschen gehören sollten, deren Leben so normalerweise in ruhigeren Bahnen verläuft, die Jakobs spannende Biografie eher wie ein Film so von außen verfolgen und die sagen, oh, ich bin froh, dass ich so nicht leben muss, wie der lebte. Aber das entscheidende Drama in Jakobs Leben, das bleibt auch Ihnen, das bleibt auch dir nicht erspart. Auch für dich gibt es eine Nacht der Entscheidung, selbst wenn diese sich am Tag ereignen sollte oder sich über einen längeren Zeitraum als eine allmähliche Entwicklung hinwegziehen sollte. Aber der Kern dieses Geschehens, ja, warten wir ab. In diesem Drama, das ist meine These, stecken Sie selber drin, ob Sie es wollen oder nicht, wie geordnet auch immer die Bahnen sein mögen, in denen Ihr Leben sonst verläuft. Und deswegen müssen wir jetzt diese spannende Frage stellen, was ist eigentlich das Besondere an dieser Nacht? Und warum sollte gerade in dieser besonderen Nacht etwas davon aufleuchten, das sich in eines jeden Menschenleben wiederfindet? Gehen wir jetzt rein in den Text. Er beginnt in Vers 22, also nochmal der Zusammenhang. Nach 20 Jahren Exil, endlich wieder die Heimreise. Allein war er gekommen, mit 4 Frauen und 11 Kindern. Damals war Mehrfachehe von Gott noch nicht verboten, im Unterschied dann zum Neuen Testament. Tritt er die Heimreise an. In der Heimat wartet Esau, sein alter Widersacher. Die Morddrohung ist noch immer nicht zurückgenommen. Und während unser Text beginnt, weiß Jakob zu dem Zeitpunkt bereits, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Gestern haben wir ja davon gehört, wie Laban ihm mit seiner Truppe hinterherkam. Heute werden wir lesen, wie Esau ihm mit 400 Leuten entgegenkommt. Und er ist da im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme. Nur gut, dass die Sache mit Laban zu dem Zeitpunkt schon erledigt war. Also lesen wir 1. Mose 32. Ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok. Dann war ja auch noch eine Tochter, auch noch, die kam dann später noch dazu. Und er nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, also über den Jabbok, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er, also dieser Mann, sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er beantwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Städte Phnuel. Oder Phnuel, in einigen Übersetzungen steht auch Pniel. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Und daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Eine rätselhafte Geschichte, eine dramatische, auf den ersten Blick völlig undurchschaubare Situation. Und wir müssen herausbekommen, was hier wirklich passiert ist. Der Ort, an dem sich das Ganze zuträgt, den können Sie sich, wenn Sie so einigermaßen die biblische Landkarte, also die Landkarte Israels vor Augen haben, vorstellen. Also dieser Jordan, der sich runterzieht vom Norden, vom See Genezareth bis nach unten zum Toten Meer. Und die Stelle, an der der Jabbok von Osten gewissermaßen auf den Jordan stößt, liegt etwa 40 Kilometer oberhalb des Toten Meeres. So in etwa können Sie sich vorstellen. Also der Jabbok trifft von Osten her auf den Jordan, und zwar 40 Kilometer nördlich des Toten Meeres. Heute heißt das Wadi auf Arabisch Es-Serka. Und da spielt sich das Ganze ab. Und man spürt es als Leser, und das ist der erste Punkt, die Nacht der Gefahr. Jakob scheint wie ein Getriebener. Ja, es wird hier gar nicht erklärt, warum er nicht bis zum Morgen wartet, über den Jabbok drüber zu setzen, sondern noch nachts bringt er seinen Tross auf die andere Seite, vielleicht um dann nicht am nächsten Tag von Esaus Leuten überrascht zu werden. Und damit, ja, man kann sagen, hat Jakob seine Zukunft über den Fluss gesetzt. Jetzt sind die Frauen drüben, die Tiere drüben, die Kinder drüben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und nachdem er das geschafft hat, zieht Jakob selbst sich aber nochmal an einen einsamen Ort zurück, wie hier in Vers 25 steht, und er blieb allein zurück. Möglicherweise ist er nochmal auf die andere Seite gegangen, um Ruhe vor dem Sturm zu haben. Er wusste ja nicht, was mit Esau auf ihn zukommen würde am nächsten Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich in diese Nacht nochmal zurückerinnert hat an die bewegenden Situationen der zurückliegenden 20 Jahre. Da ist ja wirklich eine Menge passiert. Und während Jakob sich innerlich auf den Gegner vorbereitet, den er von vorne erwartet, nämlich seinen Bruder Esau, spürt er, der Gegner ist längst da. Und plötzlich merkt Jakob, wie jemand aus der Dunkelheit auf ihn zukommt, ihn packt. Vers 25, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Was passiert da? Nein, es ist keine Einbildung. Jakob merkt das, es ist kein Traum wie damals in Bethel. Ein Fremder greift mich an und instinktiv wehrt er sich und sagt, nein, ich lasse mich nicht unterkriegen, so kurz vor dem Ziel, wehre dich, Jakob, denk an Esau, denk an Laban, du hast es immer noch geschafft, wehre dich, ich lasse mich nicht besiegen, wer bist du, mein Feind? Ja, und das ist die angespannte Frage, wer ist dieser Mann, der Jakob angreift, den er einfach nicht abschütteln kann? Um wen handelt es sich bei diesem Gegner? Das hebräische Wort, was da steht, da rang ein Mann mit ihm, heißt Chabak. Und Chabak bedeutet so viel wie einschnüren, sich verflechten. Das erinnert an einen Ringer. Und die Frage ist, von wem geht diese Gefahr aus, die diese Nacht für Jakob zur Bedrohung werden lässt? Eine erste Spur haben wir von den ersten Worten Jakobs in dieser Situation, Vers 27, wo Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Erstaunlich. Also Jakob weiß instinktiv, er hat es hier mit dem zu tun, dessen Segen er um jeden Preis braucht. Dem war er ja schon an anderer Stelle begegnet, 20 Jahre vorher im Bethel, wie wir hier am ersten Abend gesehen haben. Man kann das nachlesen in unserem ersten Buch Mose, Kapitel 28, Vers 15, wo Gott ihm versprochen hatte, ich bin mit dir und ich werde dich nicht verlassen. Ich gehe mit dir, wo immer du auch hinziehst. Den hatte er schon einmal ansatzweise kennengelernt. Und jetzt sagt er wieder, ich lass dich nicht, wenn du mich nicht segnest. Und dann der nächste Hinweis, der kommt von Jakobs Gegner selbst, nämlich im Vers 29. Im Vers 29, da sagt er ihm im Nachhinein, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Das heißt, in diesem eigentümlichen Gegner begegnet ihm Gott offensichtlich. Und in Vers 31 kann Jakob das dann schon selber deutlicher benennen, was ihm geschehen ist. Da sagt er, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Das heißt, ich bin ihm in einer besonders deutlichen Weise begegnet. Und das besagt ja auch dieser Ortsname Pniel oder Pnuel, was so viel wie bedeutet wie Angesicht Gottes. Und dann, wer außer Gott hätte das Recht und die Vollmacht, ihm einen neuen Namen zu geben, in Vers 29, wo der Gegner ihm sagt, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen und von daher sollst du jetzt Israel heißen, das heißt Gotteskämpfer. Also wenn man alle diese Indizien, die ich jetzt vor Ihnen ausgebreitet habe, zusammennimmt, dann haben wir ein ganz klares Ergebnis. Die Gefahr dieser Nacht ging von Gott aus und von keinem anderen. Von Gott. Und hochinteressant, Jahrhunderte später hat Gott selbst diese Situation auch für uns nochmal nachträglich erklären lassen, nämlich durch seinen Propheten Hosea. In Hosea 12 wird auf dieses Ereignis in 1. Mose 32 nochmal Bezug genommen. Und Sie müssen wissen, Hosea, das ist wirklich 8. Jahrhundert vor Christus. Und zu dem Zeitpunkt befinden sich weite Teile des Volkes Israel in ihrem Verhältnis zu Gott in einem erschütternden Zustand. Erschütternde Situation. Ziemliche Gottlosigkeit hat sich ausgebreitet in Gottes Volk. Und was macht Hosea? Hosea erinnert die Israeliten an das Beispiel ihres Stammvaters Jakob, das ja schon mehr als 1000 Jahre zu dem Zeitpunkt dann zurückliegt. Ein Schicksal, das die meisten Israeliten noch kannten, so gut war ihre Bibelkenntnis wahrscheinlich noch. Und Hosea erinnert dort in Kapitel 12, ich zeige Ihnen das gleich, genau an die Situation hier bei uns, Genesis, also 1. Mose 32. Und er sagt ihnen, Leute, ihr macht es wie Jakob. Und dann beschreibt er das in Vers 4, er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Also ist exakt diese Situation. Und Hosea 12, Vers 5 gibt dir dann noch eine weiterführende Erklärung und die ist für uns wichtig und hilfreich. Da sagt Hosea, er kämpfte mit dem Engel und siegte und er weinte und er flehte zu ihm. Er kämpfte mit dem Engel und siegte und er weinte und flehte zu ihm. Und da bekommen wir noch eine wichtige Information über diesen Gegner. Also Gott kam zu dem Jakob offensichtlich in der Gestalt eines Boten, eines Engels. Und nicht irgendeines Engels, sondern des sogenannten Engels des Herrn. Und der hat den Jakob dort aufgesucht, im Auftrag Gottes. So, das ist die Erklärung, die wir von Hosea 12, mehr als 1000 Jahre später, aber nicht nur von Hosea, sondern eben auch von Gott bekommen, weil Gott diesen Propheten ja beauftragt hat. Und von dort aus kann man dann noch einen Schritt weitergehen. Und viele Ausleger halten das für sehr wahrscheinlich, dass in diesem besonderen Engel des Herrn, von dem Hosea 12 redet, kein anderer auf der Erde erschienen ist als der Herr Jesus Christus selbst. Das kann man nicht bis ins Letzte beweisen, aber die Bibel macht immerhin ausdrücklich klar, dass Jesus ja schon vor seiner Menschwerdung, also vor Weihnachten, wenn Sie so wollen, von Ewigkeit her beim Vater war. Das sagt die Bibel ja überdeutlich. Also zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 1, dass Jesus von Ewigkeit her da war. Und an vielen anderen Stellen auch noch. So, und von daher ist es nicht ausgeschlossen und denkbar, dass in diesem besonders geehrten Engel, von dem Hosea 12 redet, schon Jesus Christus vor seiner Menschwerdung von Gott geschickt wurde. Wie gesagt, das kann man nicht beweisen, das würde ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, aber das ist gut denkbar. Und viele Ausleger, wie zum Beispiel Wilhelm Busch, in seiner Predigt über diesen Text, vertreten auch diese These. Aber in jedem Fall ist das eine atemberaubende Wahrheit, so oder so, die uns Gott hier über uns selbst zeigt, nicht nur über Jakob. Die entscheidende Gefahr für Jakob, an dessen Beispiel wir das hier sehen, geht nicht von Menschen aus. Also mit den Labans und mit den Esaus, da wird das schon irgendwie fertig. Aber die größte Gefahr für jeden Menschen, der über diese Erde geht, geht von seinem Schöpfer aus, dem Gott der Bibel, dem Herrn über alles im Himmel und auf Erden. Das sehen wir hier. Und vor diesem Schöpfer und vor diesem Herrn, wir hatten das gestern schon angedeutet, da stehen wir wie Jakob ganz allein. Auch das wird in dieser Begebenheit sehr schön deutlich. Vers 25. In dieser Situation heißt es, und er blieb allein zurück. Und das ist auch unsere Situation vor Gott. Ja? Gott nimmt sich den Jakob allein vor, weil das hier eine Sache nur zwischen den beiden ist. Und was hätten ihm die anderen in dieser Situation auch helfen können? Nichts. Und die Frage ist nun, wie werden wir bestehen? Auch wir bestehen in dieser 1:1 Situation mit Gott. Das ist die Frage für ihr Leben und für mein Leben. Und Gott überführt den Jakob zunächst, indem er ihn nach seinem Namen fragt. Und in diesem Namen Jakobs ist ja zugleich sein Wesen ausgedrückt. Und er spricht das hier extra nochmal an. Wie heißt du? Und er antwortete, Jakob. Und wir wissen, Jakob, das heißt, der, der nach der Ferse greift. Und das ist hier negativ gemeint. Also der Fersenhalter, der Hinterhältige, der Trickser. So hat er sich ja schon als Zwilling im Mutterleib gewissermaßen erwiesen. schon Pränatal und das hat er dann später immer wieder bestätigt. Ja? Er, der Hinterhältige, der Fersenhalter, der Trickser, der Gangster, das ist Jakob. Und wenn Gott uns nach unserem Namen fragt, dann haben auch wir nichts Besseres zu bieten. Selbst wenn wir Dorothea oder Gottlieb heißen sollten und nicht Jakob, ja? Also Dorothea, Gottes Gabe oder Gottlieb, da ist es noch deutlicher, egal wie sie mit Namen heißen. Aber wenn Gott uns nach unserem Namen, im Sinne dessen nach unserem Wesen fragt, dann haben wir auch nicht mehr zu bieten als Jakob. Dann wird der Kontrast, sollte unser Name Gottlieb sein, wird der Kontrast zu unserem Wesen nur umso deutlicher. Man könnte sagen, je frommer unser Name, umso größer der Kontrast zu unserem Wesen. Und schauen Sie, das ist das eigentliche Drama eines jeden Menschen, dass er sich vor dem heiligen Gott verantworten muss und nicht verantworten kann. Und als Luther das begriff, da begann für ihn auch das große Zittern und die Verzweiflung, weil er nicht wusste, wie soll ich mit dieser Situation fertig werden. Ich muss mich vor einem heiligen, vollkommenen Gott verantworten und ich kann es nicht, so sehr ich auch auf dem Boden herumrutsche, um meine Demut zu beweisen. Das ist das eigentliche Drama eines jeden Menschen, dass er sich vor diesem Gott verantworten muss. Und wissen Sie, die materialistischen Ideologien, also der Materialismus, der Evolutionismus, der Transhumanismus, die tun alles, um dieses Drama zu vertuschen. Und das sind ja auch die Töne, die etwa der Yuval Harari, dieser Prophet des Transhumanismus, immer wieder von sich gibt, ja, dass er sagt, die Menschen seien für nichts weiter hier auf der Erde. Es gebe keinen großen kosmischen Plan. Und damit gibt es natürlich nach Harari für den Einzelnen auch keine Verantwortung, weil er keinen echten Willen hat und weil die Seele ja nur eine Erfindung der Religion sei. Das ist so ein typisches Beispiel. Ja? Wie all die Ideologien sagen, naja, der Mensch, es ist letztlich sein Leben nicht ernst zu nehmen. Es ist gefährdet durch den Tod irgendwann. Aber da ist niemand, vor dem er sich verantworten muss. Es gibt keine Seele, es gibt keine Freiheit, es gibt keine Verantwortung. Und so machen sie auch unsere Schuld harmlos und letztlich unser Leben wertlos. Wenn sie für nichts zur Verantwortung gezogen werden können, wenn es im Grunde genommen egal ist, was sie tun oder was sie lassen, dann können sie es auch gleich sein lassen. Und dann kann man nur mit einem Zitat des Apostel Paulus sagen, lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Und diese Stimmen, die das behaupten, dass es für uns keine Freiheit und keine Verantwortlichkeit als Menschen gäbe, diese Stimmen täuschen uns über unsere wirkliche Gefährdungslage hinweg und sie verfälschen das Drama unseres Lebens zu einer Schmierenkomödie. Sie machen aus einem dramatischen Leben einen Witz, eine Lächerlichkeit. Und sie täuschen uns über die wahre Situation hinweg. Und dagegen stellt sich dieser Text. Dagegen rüttelt dieser Text uns auf und sagt, du für dich allein, auch hier in Frauenhain oder wo immer sie sonst herkommen, du bist ein von Gott Angesprochener. Du bist ein von Gott Angesprochener, auch wenn du dich noch mitten in der Nacht der Gefahr befinden solltest. Du bist angesprochen. Du bist zur Verantwortung gerufen. Und Jakob wehrt sich ja verzweifelt gegen diesen Angriff. Er kämpft um sein Leben. Er bäumt sich auf, wie wir hier in Vers 25 sehen. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und er lässt sich nicht unterkriegen und er hält dagegen bis zur letzten Sekunde, bis zur letzten Patrone. Er will sich nicht geschlagen geben, bis dann Gottes Bote ihn mit diesem einen Schlag auf die Hüfte kampfunfähig macht. Und als er sah, dass er ihn so nicht übermochte oder überwinden konnte, da schlug er ihm, also dieser Engel, schlug den Jakob auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und von da an hat der Mann gehinkt und das wird ihn auch sein Leben lang an diese Situation erinnert haben. Von da an kann Jakob sich nur noch hinkend bewegen. Das ist die Folge. So. Und wir fragen uns natürlich, warum hat der Engel das nicht gleich gemacht? Zu Beginn dieser Nacht. Warum hat dieser Engel eigentlich, das drängt sich doch auf die Frage, warum hat er so lange mit Jakob gerungen? Er hätte ihn noch gleich erledigen können, dann wäre die Sache wesentlich schneller verlaufen. Nun, der Alttestamentler Helmut Frey, der hat diese Situation nochmal genau nachvollzogen und er hat es so beschrieben und ich finde, das trifft es sehr gut. Da es dem Unbekannten nicht gelingt, Jakob heil in seine Gewalt zu bekommen, trifft er mit übermenschlicher Kraft seine Hüfte und schlägt sie aus dem Gelenk. Jakob, der gewohnt ist, sich auf die eigene Kraft zu stützen, kann jetzt nicht mehr auf eigenen Füßen stehen, sondern er muss sich an den Gegner hängen. Zitat Ende. Also was Frei uns sagen will, in diesem Ringen, da soll Jakob lernen, dass er trotz der Aufbietung seiner ganzen Kräfte, und das macht er ja in dieser Nacht, dass er trotz der Aufbietung seiner eigenen Kräfte, das musste er erstmal ausprobieren, das musste ihm erstmal vor Augen geführt werden, dass er trotz der Aufbietung aller eigenen Kräfte am Ende keine Chance hat. Dass er keine Chance hat. Und dass auch die leidenschaftlichste Selbstverteidigung Gottes Bedrohung nicht abwenden und den endgültigen K.O. nicht verhindern kann. Und natürlich drängt sich da die Frage auf, wie viel leidenschaftliche Selbstverteidigung praktizieren wir Gott gegenüber? Wie viel versuchen wir zu unserer Selbstverteidigung vor Gott zu tun, dass wir unsere guten Seiten herauskehren, dass wir uns an unsere Frömmigkeit erinnern, dass wir sagen, ach, eigentlich stehen wir doch vor Gott gar nicht so schlecht da, wenn man sich so manchen anderen da anschaut, bei dem es noch viel schlimmer ist. Das ist alles Selbstverteidigung. Das ist genau das, was hier im übertragenen Sinne Jakob in dieser Situation versucht hat, gestützt auf die eigene Kraft mit dieser göttlichen Bedrohung irgendwie fertig zu werden. Und in seinem Dahinstürzen hält Jakob sich dennoch dann an dem Fremden fest, klammert sich an ihn und lässt ihn nicht mehr los. Und das ist auch sehr interessant. Wir können sagen, in diesem Ringen erkennt Jakob, dass im Grunde genommen sein Gegner der Einzige ist, der ihm wirklich helfen kann. Dass sein Gegner, der ihn hier so bedroht, der Einzige ist, der ihn wirklich retten kann. Und ja, er lässt sich nicht abschütteln. Er klammert sich an ihn, er hängt sich an ihn dran. Und als die Morgenröte anbricht und das Dunkle langsam verdrängt wird, da stößt Jakob in seinem aussichtslosen Kampf dieses Gebet hervor: Ich lasse dich nicht gehen, du segnest mich denn. Lo ashalechacha ki'im berachtani, so heißt es auf Hebräisch dort. Ich lasse dich nicht gehen, du segnest mich denn. Und unmittelbar vorher hatte ja der Bote Gottes angekündigt, so im Anbruch des Morgens: Jetzt lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und er antwortet: Nein, ich lasse dich nicht gehen. Und ich denke, dieses Weggehen des Boten, das war auch zu Jakobs Schutz gedacht. Denn auch wenn Gott den Menschen nahe kommt, ja, dann geschieht das immer in einer gewissen Verhüllung. Weil solange wir auf dieser Erde sind, kein Mensch dem ganzen Anblick Gottes gewachsen ist. Das hat Gott ja auch dem Mose gesagt, also du wirst es nicht ertragen, wenn du mich wirklich ganz siehst. Oder denken wir an Jesaja, wie der überwältigt war von dieser Begegnung mit Gott und im Grunde auch gemerkt hat, ich kann nicht bestehen, wenn ich diesem Gott begegne. Und so wird es Jahrhunderte nach Jakob eben auch Mose erfahren, dem Gott sagt: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott in seiner Heiligkeit und Vollkommenheit. An anderer Stelle sagt Gott: Bin ich nicht wie ein verzehrendes Feuer? Und es ist auch hier so, als ob der Engel, den Jakob liebevoll warnen müsste: Gib endlich auf. Gib endlich auf, damit ich dich nicht verderben muss in diesem Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Und endlich, erst als seine Hüfte zerschlagen wird und er nicht mehr auf eigenen Füßen stehen kann, erst da flüchtet sich Jakob in die Arme seines Bedrohers, der zu seinem Beschützer wird. Und schauen Sie, diese Wende, dass sein Bedroher zu seinem Beschützer wird, geschieht in dem Moment, als die Morgenröte anbricht. So wird das hier geschildert: Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und als er sah, dass er ihn nicht überwand, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte wurde über dem Ring mit ihm verrenkt, und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und mitten also in diese aufflackernde Morgenröte hinein bettelt Jakob um Erbarmen, er bettelt um Gottes Schutz, er bettelt um Gottes Segen, und so wandelt sich die Nacht der Gefahr in die Morgenröte der Bekehrung. Also für den Fall, dass Sie die Gliederung mitschreiben, war der erste Punkt die Nacht der Gefahr und der zweite ist jetzt die Morgenröte der Bekehrung. Jetzt endlich ist es soweit. Mit der Morgenröte kommt Jakob heraus aus der Nacht seiner Sünde. Jetzt versteht er plötzlich, dass unsere einzige angemessene Antwort auf Gottes Bedrohung worin besteht? Im Eingeständnis unserer Hilflosigkeit und im Flehen um seinen Segen. Haben Sie das schon mal gemacht? Haben Sie Gott gegenüber schon mal Ihre Hilflosigkeit eingestanden? Zugegeben, dass Sie seine Rettung brauchen? Haben Sie das schon mal gemacht, dass Sie um Gottes Segen wirklich so, ja, gefleht haben, wie man sagt, geschrien haben, ob nun äußerlich oder innerlich, das ist egal, aber dass sie gemerkt haben, ich brauche ihn. Und genau so hat übrigens auch Hosea den Umschlag von der Nacht zum Morgen erklärt, den Jakob erlebte. Also da hat der Heilige Geist den Hosea ja geleitet, als er das geschrieben hat. Und er sagt hier in Vers 5, Hosea 12, Vers 5, er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Er weinte und er bat ihn. Tja, er kämpfte mit dem Engel und siegte, indem er weinte und ihn anflehte um Gnade. Ja, und Hosea hat ja nicht zu Jakob gepredigt, sondern Hosea hat zu seiner eigenen abtrünnigen Generation gepredigt, mehr als 1000 Jahre später. Und wissen Sie, wie es bei Hosea weitergeht? Hosea hat die dann leidenschaftlich zur Bekehrung aufgerufen. In Hosea 12, Vers 7 sagt Hosea dann so, bekehre dich nun zu deinem Gott. Das heißt, mach es dem Jakob nach. Bekehr dich endlich. Bleib nicht in dieser naiven Haltung vor Gott stehen, als ob du mit ihm klarkommen könntest, nur weil du dich so fromm fühlst. Und von daher muss man sagen, ja, auch Hosea präsentiert uns die Jakobsgeschichte gewissermaßen als Prototyp für eine Bekehrung. Hier können wir es so richtig mit Händen greifen, was Bekehrung bedeutet, was Bekehrung bis heute bedeutet. Bekehrung, das ist ein ganz biblisches Wort, das es im Alten und im Neuen Testament gibt, bedeutet, dass jemand die Bedrohung erkennt, die für ihn von Gottes Gegenwart ausgeht. Dass er die Nacht der Gefahr sieht. Und dass er zugleich versteht, er, der mich bedroht, weil er heilig ist, der mich bedroht, weil er vollkommen ist, der mich bedroht, weil ich als Sünder nicht zu ihm passe, er, der mich bedroht, ist der Einzige, zu dem ich mich aus dieser Bedrohung flüchten kann. Das ist Bekehrung. Dass sie begreifen, der Einzige, der mich wirklich bedroht, ist Gott. Und der Einzige, der mich wirklich vor dieser Bedrohung, nämlich auf ewig in der Hölle verdammt zu werden, bewahren kann. Das ist auch Gott. Shalom Ben-Gurion hat ein Lied gedichtet, das dieses Geheimnis zum Ausdruck bringt, dass ich mich vor Gott nur zu Gott flüchten kann. Und dieses Lied geht etwa so, und suchst du meine Sünde, flieh ich vor dir zu dir. Ursprung, in den ich münde, du fern und nah bei mir, wie ich mich wend und drehe, gehe ich von dir zu dir. Die Ferne und die Nähe sind aufgelöst in dir. Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine Ruhe, Gericht und Gnad, die beiden bist du und immer du. Shalom Ben-Gurion, er hat hier diese Wahrheit wirklich sehr lyrisch auf den Punkt gebracht. Aber dass der Einzige, zu dem ich mich vor Gott flüchten kann, Gott selbst ist, die Ferne und die Nähe sind aufgelöst hier, Gericht und Gnad, die beiden bist du und immer du. Und wissen Sie, das ist ganz nüchtern betrachtet, das ist nicht irgendwie eine, ja, spirituelle Druckmacherei oder Hervorholen seltsamer menschlicher Vorstellungen. Nein, Gottes Gericht, das ist ganz nüchtern, ist das einzige Urteil, was am Ende zählt, für mich und für Sie. Wir können hier vor menschlichen Gerichten noch so gut durchkommen, in den Augen der Leute, noch so gut dastehen, das ist für eine Zeit lang mal ganz gut, haben auch nichts dagegen, aber am Ende zählt nur Gottes Gericht. Gottes Gericht ist das einzige Urteil, das am Ende zählt, und Gottes Gnade ist das einzige, was uns aus diesem Gericht retten kann. So einfach ist das. Und das begreift, und doch so schwer, und das begreift Jakob in dieser Nacht der Entscheidung. Und darum wird dieser Anbruch der Morgenröte zur Stunde seiner Bekehrung. Er kämpft von jetzt an nicht mehr gegen Gott, sondern er klammert sich nur noch an Gott. So wie Käthe Luther das später gesagt hat, in einer bedrängten Situation, ich klammere mich an Christus wie die Klette ans Kleid. Käthe Luther, ich klammere mich an Christus wie die Klette ans Kleid. Und wissen Sie, noch etwas, unser Text macht ganz klar, dass dieser Kampf sich nicht nur im Inneren von Jakob abspielte, sondern dass der Engel wirklich da war. Dass das nicht irgendwie nur so eine gedankliche Geschichte war. Und der Beweis dafür war, dass am Ende Jakob wirklich hinkte. Der hat nicht gehinkt, weil ihn ein Luftzug getroffen hatte, sondern weil dieser Bote ihm da auf die Hüfte geschlagen hatte. Das war der Beweis dafür, ja, das ist wirklich ein reales Geschehen. Und wissen Sie, in dieser Hinsicht geht Gott seit dem Neuen Testament einen anderen Weg. Seit dem Neuen Testament überführt Gott uns auch. Aber wie überführt er uns? Er überführt uns in der Regel durch sein Wort, das er uns in der Bibel gegeben hat. Er konfrontiert uns mit seiner geschriebenen Wahrheit. Er fordert uns heraus, er teilt uns seine Diagnose mit und er erleuchtet uns den Weg, auf dem wir gerettet werden können. Aber auch bei Jakob beschränkt sich Gottes Angriff nicht auf die äußere Begegnung, sondern ja, im Letzten zielt es auch schon damals auf die innere Konfrontation. Und schauen Sie, bis zu dem Moment wusste man über Jakob, wenn es um sein Verhältnis zu Gott ging, er ist noch nicht bekehrt. Das sieht man in den ganzen Kapiteln davor immer wieder, auch noch im Bethel. Er nähert sich irgendwie an, er ahnt, dass Gott da ist, er will diesen Segen haben. Aber sein Verhältnis zu Gott ist nicht wirklich geklärt. Wissen Sie, obwohl er an manchen Stellen ziemlich fromm ist. Es gibt viele Fromme, die noch nicht Bekehrte sind. Nur mal ein paar Beispiele dafür, woran Sie Jakobs Frömmigkeit vor dieser Bekehrung erkennen. Also er wollte unbedingt Gottes Segen haben. Er hat nicht nur auf diese diesseitigen Erfolge gesetzt. Er hatte diese Erfahrung mit Gott gemacht in Bethel, Kapitel 28. Er hatte sogar ein Versprechen von Gott bekommen, dass Gott ihn bewahren würde. Und er hatte vor Gott ein Versprechen abgelegt und hatte gesagt, wenn du mich hier wieder zurückbringst, dann sollst du wirklich mein Gott sein. Er hatte von Gott selbst den letzten Anstoß zum Aufbruch zur Rückreise bekommen. Ja, also dort in Mesopotamien hatte Gott ihn angestoßen und gesagt, Jakob, jetzt geh zurück, los, auf. Er hatte sich, das können Sie nachlesen, Kapitel 31, seinen Frauen gegenüber auf Gott berufen. Er hatte seinem Gegner ins Gesicht gesagt, das haben wir gestern gesehen, Gott ist für mich, Laban, du kannst mir gar nichts, denn Gott ist für mich. Und er hatte aber vielleicht hat Gott gesagt, ja, ich bin für dich, Jakob, aber bist du auch für mich? Wie stehst du zu mir? Also es sind viele Punkte im alten Leben Jakobs, wo man seine Frömmigkeit aufblitzen sieht. Aber er war trotzdem immer noch sein eigener Herr geblieben. Das sehen wir hier in dieser Situation. Er hatte sich im Letzten immer noch auf seine eigene Kraft verlassen. Er war immer noch Jakob, der es selber packen würde, durch und durch. Und das muss er in dieser Stunde ja auch nochmal bekennen, als er gefragt wird, wie ist dein Name? Jakob, also Fersenhalter, Trickser. Und ich denke, liebe Leute, dass Gott diesen Jakob deswegen in diese Nacht der Gefahr reinführen musste, damit der begriffen hat, ich habe Gott nicht in der Tasche. Ich habe auch mit meiner ganzen Frömmigkeit Gott nicht in der Tasche. So, ja, Gott als meinen Spezialbeschützer, den ich mal so rausholen kann, weil ich ihn brauche. Und ich weiß ja, er ist irgendwie da und das ist auch schön. Und dann mache ich ihm mal davon Gebrauch. So ähnlich hatte Jakob dann gelebt vorher. Und jetzt macht Gott ihm überdeutlich klar, Jakob, du hast mich nicht in der Tasche. Du kannst nicht darüber verfügen, ob ich da bin oder nicht. Und wenn du das nicht klärst, ja, ich habe dich lieb, Jakob, das habe ich immer deutlich gemacht, aber dann bleibe ich eine Bedrohung für dich. Warum? Weil ich Gott bin. Und schauen Sie, Jakob ist ein gutes Beispiel dafür, dass uns alle Frömmigkeit vor diesem Gott niemals in Sicherheit bringen kann. Und viele haben bis heute diese Jakobs-Erfahrung gemacht, dass sie merkten, Mensch, ich war fromm, aber ich war nicht bekehrt. Ich will Sie nur an ein Beispiel erinnern, das vielleicht einigen noch aus der Kirchengeschichte der ehemaligen DDR bekannt ist, nämlich Werner de Boer. Werner de Boer, das ist der Mann, der einige Bibelkommentare zu dieser Reihe der Wuppertaler Studienbibel geschrieben hat. Und Werner de Boer hat seine Geschichte später mal erzählt und er hat gesagt, ja, ich war fromm. Also er war fromm wie Jakob. Er war sogar schon Pastor. Er hatte zu dem Zeitpunkt sogar schon theologische Bücher geschrieben, aber, so sagte Boer selbst, er hatte nie einen Begriff davon gehabt, wie gefährlich Gott für uns normale Sünder ist. Und es war ihm nie klar geworden, dass er ein verlorener Mensch vor Gott war, der Rettung brauchte vor der Verdammnis. Und dann ist es bei ihm 1945 passiert, in den Wirren der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Da hatte er als Pfarrer seine ihm anvertraute Gemeinde in Stolp verlassen. Stolp, das war in der Nähe von Köslin, also heute Polen. Er hat seine Gemeinde im Stich gelassen, kurz vor Kriegsende. Und als er weg war, da hat ihn sein Gewissen plötzlich gepackt. Und er hat das so beschrieben. Er sagt, ich hatte keine einzelne schreckliche Tat begangen. Aber in den Wochen des äußeren Zusammenbruchs 1945 kam ich auch in mir selber völlig ans Ende. Und ich musste erkennen, wer ich wirklich war. Und da war nichts mehr, worauf ich mich vor Gott noch stützen konnte. Jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Und jetzt erfuhr ich, dass uns über diesem Abgrund der Verlorenheit nur die Arme des gekreuzigten Christus halten können, der an unserer Stelle das Gericht erlitt und zum Fluch für uns wurde und unsere Schuld getragen hat. Zitat Ende. Und das war im übertragenen Sinne die Erfahrung, die Jakob gemacht hat. Plötzlich wird dem Werner de Boer der Boden unter den Füßen weggerissen. Und plötzlich merkt er, ich komme nicht klar. Ich bin Pfarrer, ich habe Theologie gemacht, aber ich bin Gott ausgeliefert und habe niemanden, der mir wirklich meine Schuld abnimmt, außer Jesus, der für meine Schuld am Kreuz starb. Und wen wundert es, dass Werner de Boer dann später wirklich ein leidenschaftlicher Rufer zur Bekehrung wurde. Er hat auch sehr interessante Dinge darüber geschrieben, auch in seiner theologischen Arbeit. Und so durfte de Boer mitten im Dunkel des zu Ende gehenden Zweiten Weltkrieges das Morgenrot seiner Bekehrung erleben. Tja, und die Frage an Sie ist, kämpfst du noch oder klammerst du dich schon an Gott? Oder anders gefragt, bist du bekehrt? Es geht nicht darum, das sage ich auch ganz deutlich, ob Sie eine bestimmte Stunde benennen können oder sich an einen Tag erinnern können, an dem Ihnen das Morgenrot aufgegangen ist gewissermaßen. Ich kann das auch nicht. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, zumindest mein Vater war Christ schon, als wir klein wurden. Meine Mutter hat sich erst bekehrt, als ich schon 6 Jahre alt war. Und ich wurde sehr früh mit Jesus Christus bekannt gemacht, mit der Bibel. Von daher war ich nie ganz ohne eine Ahnung von Gott und von Jesus. Und trotzdem kam auch in meinem Leben der Punkt, ohne dass da etwas Dramatisches geschah, dass mir klar wurde, du brauchst Vergebung deiner Schuld. Du brauchst Jesus und seine Vergebung. Und wie gesagt, ich kann nicht biografisch den Punkt genau benennen, an dem diese Erkenntnis da war. Das war bei mir mehr eine Frage der Entwicklung, einfach weil ich von früh an so viel davon gehört hatte und das auch immer irgendwie ernst genommen hatte als kleiner Kerl. Aber es kam doch auch für mich der Punkt, wann immer der war, das weiß Gott, dass ich mich bekehren musste, dass ich ihn um Erlösung, um Vergebung meiner Schuld bitten musste. Und wissen Sie, das ist wie bei einer Eheschließung. Es kann theoretisch sogar sein, dass Sie Ihren Hochzeitstag vergessen. Sie müssen nur wissen, dass Sie verheiratet sind. Ja? Das ist das Entscheidende. Und dann ist alles okay. Ja? Okay, höchstens am Hochzeitstag wäre es dann doch ganz gut, wenn Sie es wüssten. Aber wir müssen wissen, dass wir bekehrt sind. Ja, das ist das Entscheidende. Es ist nicht schlimm, wenn wir keinen Tag benennen können. Anderen Menschen, einige sitzen ja auch unter uns, ist es anders gegangen. Die können das richtig festmachen. Die können sich erinnern an eine bestimmte Situation, sagen, ja, da hat es bei mir wirklich aufgeblitzt. Da war das entscheidende Begreifen, dass ich gerettet werden muss, weil Gott heilig ist und ich verloren bin. Aber entscheidend ist, wie gesagt, nicht der Prozess, nicht der Weg, auf dem Sie da hinkommen. Entscheidend ist, dass Sie diesen Schritt gehen, dass Sie zu Jesus gekommen sind. Oder wenn Sie es noch nicht getan haben, zu ihm kommen und zugeben, Sie brauchen ihn. Und das heißt auch, angenommen, Sie sind ein frommer Mensch vorher gewesen, dass Sie mit Ihrer Frömmigkeit vor Gott insofern kapitulieren, als Sie zugeben, ohne Jesus in diesem Gericht nicht bestehen zu können. Und Sie können wissen, Gott meint es gut mit uns. Er hat uns ja lieb. Er will uns ja nicht fertig machen. Er wollte den Jakob ja auch nicht fertig machen in dieser Situation. Er wollte ihn einfach zu sich ziehen. Und so will es Gott auch mit uns machen. Und deswegen noch schnell am Ende schauen wir, was diese Nacht aus Jakob gebracht und gemacht hat. Erstens die Nacht der Gefahr, zweitens die Morgenröte der Bekehrung und jetzt am Ende sehen wir hier drittens die Sonne des Heils. Die Sonne des Heils und damit sind wir schon bei den letzten Versen ab 29. Er, also dieser Engel Gottes, sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen, also ich bin ihm so ganz deutlich begegnet, heißt das. Und doch wurde mein Leben gerettet. Jetzt hat er es kapiert. Ich bin Gott begegnet und er sagt nicht, und deswegen wurde mein Leben gerettet. Das stimmt ja auch. Aber er sagt, ich bin Gott begegnet und ich habe es überlebt. Und trotzdem wurde mein Leben gerettet. Jetzt hat er kapiert, wie gefährlich Gott für einen Menschen ist, der ohne Vergebung vor ihm steht. Und wissen Sie, als Jakob diesen Ort der großen Entscheidung wieder verlässt, und das ist so schön in dieser Situation, da geht ihm wirklich die Sonne auf. Also die Bibel ist ja sonst nicht an Wetterberichten interessiert, aber es ist interessant, dass Gott in diesem Fall dafür sorgt, dass dieser meteorologische Befund in sein Wort hineingeschrieben wird. Das sollen wir offensichtlich wissen. Und ich glaube, Gott hat es deswegen gemacht, weil dieses Aufgehen der Sonne und das Anbrechen des neuen Tages zugleich das passendste Bild ist und die stärkste Metapher dafür, wenn man das so sagen will, wie Gott das Leben des Jakob verwandelt hat. Also als Folge der Bekehrung. Gott stellt unser Leben in das Licht seiner Sonne. Aus der Morgenröte der Bekehrung wird die Sonne des Heils. Oder wie, ich glaube, es war Paul Gerhardt, gedichtet hat, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Obwohl, und das müssen wir auch ganz ehrlich sehen, die äußeren Umstände zu dem Zeitpunkt, als er bekehrt war jetzt und die Morgenröte aufging, die äußeren Umstände, ja, sind immer noch ganz ähnlich wie vorher. Esau hat sich ja noch nicht in Luft aufgelöst. Der wartet ja da immer noch. Also die Bedrohung, die äußere Bedrohung besteht ja nach wie vor immer noch. Aber sie hat ein völlig anderes Gewicht bekommen. Warum? Weil Jakob ein anderer geworden ist. Darum hat die Bedrohung ein anderes Gewicht bekommen, weil Jakob selbst ein anderes Leben hat, weil er ein anderer Mensch geworden ist, weil in seinem Herzen etwas neu geworden ist. Übrigens ist äußerlich auch etwas anders geworden. Er hat jetzt dieses Handicap mit der Hüfte. Ja, zur Erinnerung daran, er hinkt jetzt. Das hat er sich sicher so nicht gewünscht. Aber ich denke, das hat auch einen tieferen Sinn, weil es ihn jetzt beständig daran erinnerte, ich kann mich nie mehr auf meine eigene Kraft verlassen. Und von jetzt an war das Credo, war das Bekenntnis des Jakobs, Gott hat meine Hüfte zwar ausgerenkt, aber er hat mein Leben eingerenkt. Das war jetzt sein Bekenntnis. Gott hat meine Hüfte ausgerenkt, aber er hat mein Leben eingerenkt. So wie Wilhelm Busch das in einer Geschichte oft erzählt hat, haben einige von Ihnen vielleicht auch schon mal gelesen, von einem Bergmann, der über Gott geflucht hat, weil ihm bei einem schweren Unfall unter Tage das Rückgrat gebrochen war. Aber dieses gebrochene Rückgrat hat letztlich dazu geführt, dass er in seiner Verzweiflung bereit war, sich mal von Freunden mitnehmen zu lassen zu so einem Bibelabend. Und das hat dann nach und nach dazu geführt, dass er wirklich Jesus Christus gefunden hat, dass er begriffen hat, die größte Not meines Lebens ist nicht mein gebrochenes Rückgrat, sondern meine unvergebene Sünde vor Gott. Und dann hat er später das zu Pfarrer Busch mal gesagt. Er sagt, wissen Sie, wenn ich mal vor Gott stehe, da werde ich ihm danken, dass er mir das Rückgrat gebrochen hat. Weil wenn ich gesund geblieben wäre, nach allem, was ich mir vorstellen kann, ich hätte genauso weitergemacht wie immer. Und ich wäre nie zu Gott gekommen. Und deswegen, ja, auch wenn es bitter war, werde ich ihm mal danken dafür, dass er mir das Rückgrat gebrochen, aber mein Leben gerettet hat. Und so war es bei Jakob. Gott hat meine Hüfte ausgerenkt, aber er hat mein Leben eingerenkt. Und Gott selbst markiert diese Neuheit des Lebens mit einem neuen Namen, den er Jakob gibt am Ende. Nämlich, er nennt ihn Israel. Und Israel, das ist zusammengesetzt aus den hebräischen Worten für kämpfen, Sarah, und für Gott, El. Und man kann das wörtlich übersetzen mit Gott kämpft oder Gott überwindet. Und deswegen hat man Jakob dann auch auf den Gottesstreiter genannt. Und damit sollte gesagt werden, wenn Gott in deinem Leben ist, dann wirst auch du überwinden. Gottes Überwinder, weil Gott siegt, weil Gott zum Ziel kommt. Darum wirst auch du, wenn Gott in deinem Leben ist, wirklich überwinden. Du wirst durchkommen. Ich denke, als Jakob alias Israel dieses Urteil Gottes hört, da wird er erstmal seinen Ohren nicht getraut haben. Wenn Gott sagt, oder dieser Engel sagt, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er wird sich gefragt haben, warum werde ich als Sieger ausgerufen? Ich habe den Kampf doch verloren. Meine Hüfte ist doch verkrüppelt. Ich konnte doch nicht mehr kämpfen. Ich habe mich doch nur noch an meinen Besieger geklammert, so wie beim Boxkampf einer sich manchmal ganz eng an den Gegner klammert, damit er nicht mehr von einem Schlag getroffen werden kann. Ja? Also man nennt das dann Klammern und dann versucht der Ringrichter immer die Boxer wieder auseinanderzubringen, damit sie wieder aufeinander einschlagen können. Also so hat er sich hier an seinen Gegner geklammert und er wird doch sagen, Herr, ich habe gebettelt, ich habe geweint, ich habe gefleht, ich brauche deinen Segen, deine Gnade. Hab doch Erbarmen mit mir, dem alten Fersenhalter. Und jetzt schenkst du mir einen Ehrennamen und berufst mich gewissermaßen zu deinem Mitarbeiter und erklärst mich im Nachhinein sogar noch zum Sieger. Womit habe ich das verdient? Du kehrst mir alles nur zum Guten. Die Sonne des Heils, die strahlt so hell, dass Jakob es kaum fassen kann. Und wissen Sie, in seinem Aufgewühltsein, da fragt er nach dem genauen Namen seines Gegenübers. Aber jetzt ist aus Gottes Sicht noch nicht der Moment, den Namen zu enthüllen. Zumal Jakob ja weiß, auf wen er sich verlassen hat und weiß, dass es letztlich Gott ist, dem er hier begegnet. Und das beweist am Ende in Vers 31 diese Antwort, warum Jakob gewonnen hat, warum unsere Bekehrung uns zu Siegern macht. Und das steht hier in Vers 31. Und Jakob nannte die Stätte Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Verstehen Sie, nie zuvor war ihm Gott so nahe gekommen. Nie zuvor hatte er Gottes Wirklichkeit so bedrohend erfahren. Aber jetzt erst verstand er, es ist ein Wunder, wenn ein sündiger Mensch Gott begegnet und trotzdem am Leben bleibt. Und ich habe dieses Wunder erlebt, sagt Jakob. Ich habe diese Begegnung überlebt. Und das verdanke ich allein Gottes Erbarmen, um das ich so gefleht habe. Und diese Formulierung, die Jakob hier am Ende von Vers 31 benutzt, kann man übersetzen, mein Leben wurde gerettet. Aber wörtlich steht hier eigentlich, meine Seele wurde gerettet. Ich habe Frieden mit Gott. Ich weiß, dass mich jetzt nichts und niemand mehr aus seinen Händen reißen wird. Ich weiß, dass ich bei ihm auf ewig zu Hause sein werde. Ich weiß, dass nicht mal mehr der Tod mich in Gefahr bringen kann. Schauen Sie, es ist immer ein großes Wunder. Ein großes Wunder, wenn der allmächtige Gott ein Menschenleben durch die Bekehrung, so im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich umkehrt. Und wenn er uns wirklich zurechtbringt. Und der Kirchenvater Augustin, der hat für diese gnadenvolle Umkehrung der Verhältnisse, die jeder erfahren hat, der Christ ist. Wie gesagt, egal ob er es so dramatisch erfahren hat wie Jakob oder eher unauffällig, wie das bei mir war. Aber Augustinus hat für diese gnadenvolle Umkehrung der Verhältnisse einen wunderbaren lateinischen Begriff geprägt, den ich Ihnen gern noch sage. Victor quia victima heißt das. Victor quia victima. Sieger, weil Besiegter. Das war das Geheimnis von Jakob. Victor quia victima. Ich bin ein Sieger, weil ich von Gott besiegt wurde. Und das gilt am Ende auch für jeden heute. Erst wer von Gott besiegt wurde, erst wer sich vor ihm gebeugt hat, erst der wird mit seiner Gnade gekrönt. Erst wer vor Gott die Waffen streckt und zugibt, dass er eigentlich die Hölle verdient hätte, erst den wird Gott als sein Kind aufnehmen und ihm ewiges Wohnrecht im Himmel schenken. Erst wer sich als verlorener Sünder geschlagen gibt, erst der wird zum Erben des Königs geadelt, wie Gott das mit allen seiner Kinder macht. Ja, erst wer Gott seine leeren Hände hinhält, erst dem wird er sie mit ewigen Schätzen füllen. Und das bedeutet Victor quia victima. Wir sind Sieger, weil er uns besiegt hat, weil wir vor ihm kapitulieren durften und weil er uns seitdem die Hände und das Herz und das Leben füllt mit seinem Erbarmen und mit seiner Nähe. Wir kommen zum Schluss. Es ist schon beeindruckend, auch wenn wir nur diese drei Abende hatten. Es ist schon beeindruckend zu sehen, was für ein reiches Leben Jakob insgesamt gehabt hat. Ein reiches Leben. Und wenn Sie nochmal ausführlicher weiteres zu Jakob hören wollen, dann können Sie gerne auf die Homepage unserer Gemeinde gehen, beg-hannover.de, und dann können Sie auf Predigten klicken und die Predigten zu 1. Mose nachschauen. Da finden Sie noch viel mehr Informationen über Jakob. Ein reiches Leben, aber in diesen wenigen Stunden, die wir jetzt heute Abend versucht haben nachzuvollziehen, Da geschieht das eigentliche Drama in seinem Leben. Es ist die Nacht, als Gott ihn angreift und Jakob bemerkt, wie bedroht ist mein Leben. Und dem folgt dann die Morgenröte der Bekehrung, als die Dunkelheit wich und Gott ihn zu diesem echten Glauben durchbrechen ließ. Gott hat alles umgekehrt. Und von da an schien ihm die Sonne des Heils, weil Gott ihm einen neuen Namen und ein neues Leben geschenkt hat. Und damit war jetzt auch in Zukunft nicht einfach alles einfach und nicht einfach alles easy und gut. Nein, das nicht. Aber von jetzt an stand alles, was noch kam, unter dem Schutz von Gottes Gnade, unter dem Schutz von Gottes Vergebung. Und weil dem Jakob jetzt die Sonne des Heils schien, von der Paul Gerhardt gedichtet hat, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Und das ist die entscheidende Frage, die dieser Text mir stellt, die dieser Text Ihnen stellt. Kannst du das sagen? Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Bist du bekehrt? Oder man könnte die Frage auch so formulieren. Kämpfst du noch gegen Gott oder klammerst du dich schon an ihn? Wissen Sie, Bekehrung ist keine Sache von damals. Bekehrung ist nicht ein Vorgang, der auf biblische Zeiten beschränkt ist, sondern Bekehrung passiert bis heute, passiert da, wo ein Mensch Gott wirklich begegnet. Und deshalb möchte ich mit der Bekehrung eines Zeitgenossen schließen, Dero Goy. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht, die Jüngeren wahrscheinlich eher. Goy war der ziemlich bekannte Leadsänger der Rockband Umph, also das schreibt sich Doppel-O-M-P-H, die 1989 in Braunschweig gegründet wurde. Also wenn Sie mehr auf Klassik stehen, werden Sie ihn wahrscheinlich nicht kennen. Aber der Durchbruch gelang dieser Band 1999 mit dem Lied Plastik. Und dann haben sie eine ziemliche Erfolgsgeschichte. 2004 haben sie so einen Number-One-Hit gelandet mit dem Titel Augen auf. Und interessant ist, sie haben ziemlich aggressive Texte gehabt, diese Band. Und ja, dann dieser Dero Goy, der war katholisch sozialisiert worden, wie er sagt. Er war auf eine katholische Schule gegangen, hat als Kind schon einiges über Jesus gehört, aber dann doch eine sehr dunkle Kindheit. Er sagt, es hat viel Gewalt und Alkoholmissbrauch in der Familie gegeben und dann haben sich die Eltern scheiden lassen. Und Goy sagt, von da an habe er seinen ganzen Frust und sein ganzes Trauma auf Gott projiziert. Und als das mit den Eltern alles kaputt ging und er keine Sonne mehr sah, hat er zu Gott gesagt, dann scheint es dich ja doch nicht zu geben. Und von daher hat er dann auch ziemlich massive Lieder gegen Gott, gegen den Glauben geschrieben, auch mit dieser Gruppe Umph gesungen. Also zum Beispiel 2019 erschien dieser Song im Namen des Vaters und in diesem Song wird einfach das Vaterunser, ja, im Grunde genommen persifliert, irgendwie lächerlich gemacht. Und er hat dann später gesagt, ich habe so meine ganze Wut, meinen Schmerz, meine Verzweiflung, habe das alles im Grunde genommen auf Gott geworfen. Hat alles Mögliche versucht, verschiedene Religionen sich angesehen, den Buddhismus, den Hinduismus, im Koran gelesen, hat in der Esoterik vieles ausprobiert, Psychotherapien gemacht, Medikamente genommen. Und es hat alles nichts geholfen. Er sagt, nichts konnte mein Trauma wirklich heilen. Und sogar der Erfolg, den er ja hatte zur Genüge, konnte sein Trauma nicht heilen. Und er hat es gesagt, die jubelnden Fans, die bei den Konzerten ja immer da waren, die hätten das Loch in seinem Inneren immer noch größer gemacht. Er hat gesagt, das war ganz paradox, aber alles wird immer oberflächlicher. Je größer der Ruhm wird und irgendwann ging mir dabei, ja, meine Seele verloren. Es war einfach hoffnungslos. Dann hat er immerhin geheiratet, hat einen Sohn bekommen und als sein dreijähriger Sohn dann an Krebs erkrankte, da sei die Verzweiflung noch größer geworden und da sagt er, da habe ich angefangen zu beten. Und er hat den Sohn dann mal zu den Untersuchungen in die Charité nach Berlin gebracht und da war eine Kapelle und während der Junge untersucht wurde, ist er dann öfter hingegangen und er sagt, da habe ich angefangen nach Gott zu rufen und mir war ganz klar, ich bete jetzt nicht zu Buddha oder zu Allah, sondern zu Jesus Christus, nur das kann richtig sein. Und mir war irgendwie klar, da ist ein lebendiger, ein wahrhaftiger Gott und ich muss ihn finden. Jesus ist Gott. Und bis dahin hatte er das alles nur sehr, sehr distanziert wahrgenommen. Aber jetzt in seiner Not, da hat er wirklich verzweifelt Gottes Nähe gesucht. Da hat er ja wie mit ihm gerungen. Da hat er gesagt, wo bist du? Ich brauche dich. Und Gott hat diesen Dero Goy, der so böse Lieder gegen ihn geschrieben und gesungen hatte. Gott hat ihn bekehrt. Und in einem Interview, das über YouTube zu finden ist, da hat er dann später gesagt, und dann kam der Tag, ich habe ihm alle meine Schuld zu Füßen gelegt und ich habe Jesus gefragt, ob er das Ruder in meinem Leben jetzt übernehmen möchte. Und seitdem hat sich, sagt er, so viel geändert. Seitdem hat er angefangen, die Bibel ganz anders zu verstehen. Er sagt, bis dahin hatte ich sie nie wirklich verstanden. Aber jetzt, wo ich das glauben konnte, dass Jesus Gott ist und wo ich wusste, mein Leben gehört zu ihm, da hat sich mir eins nach dem anderen jetzt immer mehr erschlossen. Ja, es ist ein und derselbe Gott. Es ist derselbe Gott, der Derogoi gerettet hat, und es ist derselbe Gott, der Jakob gerettet hat. Und es ist derselbe Gott, der auch dich retten will. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir erschrecken, wenn uns klar wird, dass du heilig bist und dass du unser Leben wirklich siehst, dass du real bist, dass wir vor dir leben und dass der Tag kommen wird, wo wir einmal eine letzte Verantwortung vor dir ablegen müssen. Und wir können dir gar nicht genug dafür danken, dass du uns Jesus geschickt hast und dass wir durch Jesus Rettung von all unserer Schuld bekommen können und dass Jesus in dem Moment, wo wir uns wirklich zu ihm bekehren, dass er von da an mit unserem Leben alles klar macht, auch wenn wir keine vollkommenen Menschen werden. Aber danke, dass du uns wirklich vergibst, dass du uns rettest, so wie du Jakob damals gerettet hast. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du real in diese Welt gekommen bist, dass du dem ewigen, heiligen Gott ein Gesicht gegeben hast für die Menschen, dass wir an dir sehen können, wie allmächtig und zugleich liebevoll, wie heilig und voller Erbarmen du bist. Und dass es möglich ist, weil du die grauenvolle Macht des Todes wirklich überwunden hast, weil du den Tod besiegt hast, weil du wirklich aus dem Grab auferstanden bist, dass es wirklich möglich ist, zu dir zu kommen, Herr, dich anzurufen. Und wenn wir in der kommenden Woche Himmelfahrt feiern, dann erinnern wir uns daran, wie du 40 Tage nach der Auferstehung dann in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen bist. Aber du hast gesagt, du wirst uns auch von dort keine Sekunde aus den Augen lassen. Du wirst jedes unserer Gebete hören und du wirst einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und Herr Jesus, wenn wir vorher schon sterben sollten, dann haben wir von dir die Zusage, die du uns in deinem Wort gibst, dass wir dann in deine Arme hineinsterben, dass uns nichts mehr von dir trennen kann und dass wir bei dir auf ewig sicher sind. Danke dafür, Herr, dass du wirklich lebst, dass du ansprechbar bist. Und ich bitte dich drum, wenn hier unter uns Menschen sind, die diesen Schritt zu dir noch nie gegangen sind, dass du ihnen doch den Mut schenkst, dich anzurufen. Danke, dass man dich nicht nur hier in einer Kirche oder in einem Gemeindehaus anrufen kann, sondern wirklich im entlegensten Winkel der Welt. Du bist immer da und du hast versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Hab tausend Dank dafür. Und Herr, wir wollen noch gemeinsam beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.